Achim hat gemeint, ich soll noch was erzählen zu mir selbst, bevor ich über die inhaltlichen Dinge rede. Ich war schon 2002, ich habe mal nachgeguckt, das war 2002, auf dem Reiherhals zu einer Gemeindefreizeit. Das war gar nicht so sehr lange danach, als ihr Bibelschüler wart in Burgstedt. Und ich frage mal, wer war denn damals dabei, 2002 auf dem Reiherhals? Boah, allerhand Fluktuationen. Ja, also kleine Mannschaft, die davon noch geblieben ist. Es gibt ja allerhand Bewegung im Leben. Also Andreas Ebert ist mein Name. Ich komme aus der Gegend von Zwickau. Ich habe hier draußen steht ein Auto mit einem Z auf dem Kennzeichen. Also das ist das, was ich benutzt habe. Und ich wohne ein bisschen südlich von Zwickau, also so ins Erzgebirge rein. Kirchberg ist meine Heimatgemeinde. Ich wohne nebenan auf dem Dorf. Hartmannsdorf, muss man nicht gewesen sein, aber kann man gut wohnen. Genau, und Schneeberg ist über dem Berg, ja, das ist also so die Ecke, in der ich zu Hause bin. Beruflich bin ich eigentlich habe ich mal Maschinenbauer gelernt, also ein richtiges Handwerk. War dann selbst irgendwann mal Bibelschüler in Burgstedt, also tiefe DDR-Zeit noch. 75 war das, 76 habe ich meine Frau kennengelernt und sie von dort mitgenommen und ja, habe dann weitergearbeitet und irgendwann kam die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, vollzeitlich Jugendarbeit zu machen. Ich war natürlich bei uns in der Gemeinde in der Jugendarbeit tätig, aber das als Beruf, das konnte ich mir nicht gut vorstellen und habe ein paar Jahre lang abgewimmelt, habe das also irgendwie, ich habe keine Lust. Ich bin eher nicht der Mensch, der ständig unterwegs sein wollte, so jedenfalls habe ich mich eingeschätzt und es fiel mir, also meiner Frau, die hat ein bisschen anders getickt wie ich, aber es fiel mir schließlich keine vernünftige Ausrede mehr ein. Und ich habe zugesagt, bin auch bei meinem Chef damals fort und habe gesagt, ich mache mir kurz was anderes, bin bald wieder da. Und der hat ab und zu nachgefragt, wann ich wiederkomme, aber es irgendwie haben sich die Wege anders gefügt. Kam die Wende und dann war ich für ein paar Jahre Jugendreferent vom Missionshaus Bibelschule Wiedenest für die neuen Bundesländer und bin also schon seit langer Zeit im Reisedienst der Brüdergemeinden, der freien Brüdergemeinden vorwiegend und beschäftige mich immer noch, was mich nebenbei auch seit mehr als 20, 25 Jahren beschäftigt ist, Bibelschule Burgstedt. Wir sind vor 2 Jahren umgezogen, haben ein größeres Objekt gekauft, sind jetzt gerade dabei, einen Bau hinstellen zu lassen. Also sind gerade die Firmen am werkeln. Jetzt wird gerade die Kellerdecke geschalt und gegossen. Und wir hoffen, dass wir in einem Jahr das Haus nutzen können. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt im letzten Jahr, dass wenn ich irgendwie Seminare hatte, dass man in irgendein anderes Objekt in dem Ort ausweichen musste, weil nicht alles ins Haus gepasst hat. Und wir freuen uns schon, wenn wir so das Haus nutzen können. Ich bin auch nicht ganz allein, habe also einen der aktuellen Schüler mit, Michael, da wird er irgendwann sicher mal noch ein bisschen was erzählen. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Schüler neben den Präsenzzeiten eben auch Mentorenzeiten haben, wo sie im Lauf der 10 Monate, 15 Wochen bei Mentoren sind und wechseln also mehrfach. Das heißt, die sind also in 3 verschiedenen Haushalten in dieser Mentorenzeit. Und Michael ist jetzt gerade in seiner letzten Etappe bei uns und weiß inzwischen, wo unser Geschirrspüler steht und dies und das und auch noch ein paar andere Sachen. Aber ich denke, es wird sich irgendwie eine Gelegenheit ergeben, wo er mal einfach mal ein bisschen was erzählen kann, wie das in diesem Kurs zugeht. Ja, ich bin verheiratet, wir haben 4 Kinder, 4 Enkel habe ich auch und das Leben als Opa hat auch seine Reize. Das muss ich wirklich sagen. Die liegen auf ganz anderer Ebene, wie wenn das die eigenen Kinder sind, aber durchaus auch sehr vergnüglich, weil man sich halt auch die vergnüglichen Seiten raussuchen kann. Hier habe ich noch ein Bild von unserer Gemeinde, einen Teil davon zumindest. Wir fahren nächsten Freitag zur Gemeindefreizeit. Große Freude, große Erwartungen, haben sich über 130 Leute angemeldet. Wir fahren in die Dübener Heide. Wir fahren allerdings nur jedes zweite Jahr. Ja, das hier war in Rudolstadt, also bei Jena. Also das ist ein Haus der Methodistengemeinden. Die haben in Schwarzershof, heißt das Objekt, in Rudolstadt, also auf dem Berg oben ein Objekt, kann man eigentlich sehr schön auch Freizeit machen. Was ein bisschen nachteilig ist, die Häuser stehen niveaumäßig auf ganz unterschiedlichen Ebenen und man muss relativ häufig pendeln, also Plenumsraum ist oben und Essen ist unten und das heißt, also wer immer essen will, der muss ziemlich häufig laufen und die Senioren, die wir schon auch gerne mitnehmen, die haben das als sehr beschwerlich empfunden und davon wird dieser mal wieder in die Dübener Heide, da waren wir auch schon ein paar Mal. Für 130 Leute kriegt man halt auch nicht mehr so viele Objekte. Das ist gar nicht mehr so. Und wir haben auch so gesagt, also maximal 2 Stunden fahren, mehr wollten wir nicht. Und da gibt es gar nicht mehr so furchtbar viel Auswahl. Und wir freuen uns schon sehr darauf, auf diese Zeit. Ja, sehr schöne Mannschaft. Und ist einfach ist meine Heimat, würde ich wirklich auch so sagen. So. Reicht doch erstmal, ne? Also wer noch irgendwie Fragen hat, der kann die gern stellen und.
Kannst du vielleicht noch sagen, warum deine Frau nicht dabei ist?
Ja, meine Frau. Da gibt es fast immer Gründe, warum die nicht dabei sein kann. Aber seit irgendwie sie war teilweise berufstätig, dann haben wir lange Kinder und das beschäftigt einen ja auch etliche Jahre. Und dann haben meine Eltern bei uns im Haus gewohnt. Wir haben ein Zweifamilienhaus. Und ja, wir haben beide Elternteile so bis zum Lebensende betreut. Dann sind irgendwann unsere Schwiegereltern gekommen, 2007. Und die geraten auch in das Alter, wo sie irgendwie ein bisschen unterstützungsbedürftig sind. Und meine Schwiegermutter ist seit ungefähr 4,5 Jahren, also kein Pflegefall, aber zunehmend unterstützungsbedürftig, kann nicht mehr allein bleiben. Und inzwischen ist sie ziemlich dement. Und das ist eine ziemlich anstrengende Betreuung momentan. Also das ist richtig nervig. Ich bewundere manchmal die endlose Geduld meiner Frau. Das ist wirklich, also bei mir ist die Sicherung viel schneller durch. Wenn man also praktisch während einer Mahlzeit 6-mal die genau gleiche Frage hört, ja, weil sie vergessen hat, dass sie das alles schon 3-mal gefragt hat. In welcher Tonlage antwortet man beim 6. Mal oder beim 10. Mal? Und meine Frau beherrscht das, also 10-mal in gleicher Ruhe die gleiche Antwort zu geben. Ich wäre bei der dritten Variante schon ein bisschen ungehaltener. Also da hat meine Frau durchaus beneidenswerte Tugenden. Ja, das ist also der Grund, warum wir getrennte Wege gehen müssen. Heute und öfters mal. Jo, machen wir los. Also Gaben und Aufgaben. Das ist die Überschrift. Wir haben 4 Einheiten und wir werden uns so ein bisschen vortasten. Heute will ich eine Perspektive beschreiben, die fällt uns vielleicht nicht als erstes ein. Morgen werden wir darüber sprechen, ich habe das mal so überschrieben, dienen will gelernt sein. Also Gaben anzuwenden hat damit zu tun, dass man Menschen dient. Und darüber wollen wir morgen nachdenken. Und übermorgen, da gucken wir einfach mal so in die Gabenkataloge, die wir in der Heiligen Schrift finden und gucken sie mal durch und machen ein paar Anmerkungen dazu. Und am Sonntag zum Abschluss, da werden wir der Frage nachgehen, was hat man denn davon? Rechnet sich das? Was kommt raus bei der ganzen Geschichte? Also heute geht es hier um dieses Thema. Gott beruft und hat Erwartungen. Das kennen wir ja von uns auch, dass wir mit bestimmten Entscheidungen, die wir treffen, Investitionen, die wir machen, immer auch Erwartungen verbinden. Das ist völlig logisch. Wenn wir uns ein Auto kaufen, erwarten wir, dass das Ding fährt. Und dass es das möglichst lang tut, ohne viele Reparaturen. Und mit auch nicht mit der nachträglichen Erkenntnis, dass ich irgendwie einen falschen Motor erwischt habe. Und so, ne? Also da gibt es ja also viele Beispiele dafür. Also wir haben das Prinzip, dass es dass es Erwartungen im Blick auf Dinge gibt, die wir entschieden, getan, investiert haben. Das ist völlig logisch und das finden wir auch im Blick auf Gott, der Erwartungen hat, im Blick auf Menschen, die er ruft. Wenn wir Menschen zum Glauben einladen, und das tun wir mit Überzeugung und mit Ideenreichtum, dann hat das natürlich zunächst mal eine individuelle Perspektive. Ja, die habe ich ja mal so ein bisschen skizziert. Es ist mein Glaube. Also ein Mensch wird gerettet. Ein Mensch findet Heil. Er wird auch oft heil. Und er hat Frieden mit Gott. Das ist ein unglaublich großes Gut. Und es ist ein ausreichendes Motiv, einen Menschen zu Jesus zu rufen. Dass seine Sünde vergeben wird, dass seine Zukunft geordnet wird, dass die Vergangenheit sortiert wird. Das sind alles starke Gründe. Es ist aber nicht der ganze Horizont. Es gibt auch aus Gottes Perspektive Erwartungen. Ich habe hier geschrieben, für ihn ist das individuelle Heil auch wichtig. Ja, wir lesen also Worte in der Heiligen Schrift. Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Also da zählen auch nicht nur Millionen, sondern der einzelne Mensch, dessen Leben in Ordnung kommt, dessen Leben heil wird, das hat auch bei Gott Gewicht. Das geht nicht unter im Völkermeer. Aber es ist nicht nur Freude bei Gott, dass ein Mensch im Buch des Lebens geschrieben ist, sondern ich habe hier einen Satz drunter geschrieben, er verbindet mit dem Ruf in die Christusnachfolge immer Absichten, die über den Empfang des Heils hinausreichen. Zunächst habe ich das mal mit einem Fragezeichen versehen, immer. Aber ich bin mir sehr gewiss, also wir könnten von links nach rechts durchgehen mit jedem Namen, mit jeder Menschengeschichte, die Gott in seine Nachfolge ruft, hat er Erwartungen, die über dein eigenes Heil hinausgehen. Es gibt natürlich ein paar Gründe, die dagegen sprechen. Die liegen mehr an den Umständen. Und ich will einfach mal ein paar Dinge erzählen. Ihr seid ja natürlich ein Gemeindetyp, der darauf Wert legt, dass viele Leute irgendwo mitarbeiten, dass sie Gaben einsetzen, dass das, was Gott ihnen anvertraut hat, auch entfaltet wird. Aber wenn wir ein bisschen breiter blicken, es gibt durchaus eine Bewegung, auch in Richtung Konsumentenchristentum, also dass man irgendwie sich hinsetzt und bedienen lässt. Und ich nenne mal ein paar Gründe, die da alle eine Rolle spielen. Also es könnte eine Rolle spielen, dass jemand einfach das noch gar nicht verstanden hat, dass Gott ihn wirklich ruft, und auch mit seiner Lebensgeschichte Absichten hat. Könnte einfach sein, dass es jemand noch nicht so gehört oder wenigstens nicht verstanden hat. Es gibt ja Leute, die sagen, ich bin irgendwie so ein kleines Licht, bin ja schon froh, dass ich überhaupt in den Himmel komme. Und sie meinen manchmal gar nicht, dass Gott mit ihnen irgendwie Absichten hat. Also einfach Unkenntnis. Verbreiteter ist vielleicht fehlende Anleitung. Es hat mir noch niemand geholfen, irgendeine Aufgabe zu finden, die für das Reich Gottes von Bedeutung ist. Und mir ist auch noch nichts eingefallen. Die Größe der Gemeinde spielt auch eine Rolle. In unserer Gemeinde, wir sind so 170 Leute, die verbindlich zur Gemeinde gehören. Da ist es ganz leicht abzutauchen. Und es ist auch ein bisschen schwer, sich vor 200 Leute hinzustellen und den Mund aufzumachen. Also die Hürden sind ziemlich hoch. Und es ist ganz einfach, irgendwie ein bisschen im Hintergrund zu bleiben und zu meinen, es finden sich schon Leute, die das können und die das auch machen. Also man könnte sagen, eine große Gemeinde, da gibt es so viele Leute. Es gibt auch, je größer die Gemeinde wird, umso mehr Gründe, nichts zu tun. Also es ist in keinem Fall irgendwie etwa leichter, wenn mehr Leute verfügbar sind, sondern man wird auch ein bisschen ängstlicher und die Verantwortung wird größer, wenn man vor vielen Leuten steht. Ja, manchmal gibt es auch einfach Trägheit. Und was ich auch merke, ich komme ja durch allerhand Gemeinden. Und in manchen gibt es auch vollzeitliche Mitarbeiter. Ich bin ja auch einer. Das muss man nicht prinzipiell kritisch sehen. Aber es gibt manchmal so die Erwartung, wir haben jetzt einen Mann, für den geben wir eine Menge Geld aus und von dem wollen wir jetzt auch was haben. Und man lehnt sich zurück, ja, klappt den Sessel ein bisschen schräger, legt die Beine übereinander und sagt, jetzt lassen wir uns mal bedienen. Wir haben in unserer Gemeinde auch jemand angestellt, jedenfalls eine Teilanstellung. Und in seiner Stellenbeschreibung steht drin, dass er vorwiegend darauf sehen soll, dass andere Leute dienstfähig werden. Also er soll vor allem um die Gruppen, ja, Teenie, Jungschar, Kinder, Jugend, er soll sich vor allem um die Mitarbeiter kümmern, dass sie Mut haben, dass sie geschult sind, dass das kein Mangel ist. Er soll an keiner Stelle ihnen die Arbeit abnehmen, sondern ihnen helfen, dass sie arbeiten. Das ist eine Vorstellung von vollzeitlichen Diensten, die gefällt mir. Aber wenn Leute den Eindruck haben, jetzt haben wir jemanden, der sozusagen mir zur Ruhe verhilft, dann ist irgendwas falsch. Und es gibt aber genug Beispiele, wo das der Fall ist. Ja, und dann gibt es auch das, keine Zeit und Kraft. Es gibt allerhand Leute, die haben einen Beruf oder arbeiten in Verhältnissen, wo am Ende des Tages kaum Zeit und noch weniger Kraft übrig bleibt. Das gibt es wirklich auch. Das ist also nicht bloß eine Erfindung. Und da habe ich noch was Komisches hier stehen. Negative Beispiele fleißiger Leute. Das gibt es auch. Ich war vor einiger Zeit mal zu einer Beerdigung im Vogtland. Ein Mann beerdigt worden, über den gab es viel gute Worte zu sagen. Und da war ich so zum anschließenden Trauerbrot, heißt es dort, noch mit eingeladen und saß da neben jemand und dann sagte der so, ach nicht böse, aber so ein bisschen Gedanken verloren, murmelte vor sich hin und sagte, zu Hause hätte er auch manches zu tun gehabt. Dafür hat er keine Zeit gehabt, weil er alles in die Gemeinde investiert hat. Wo man also merkt, es kann auch sein, dass jemand, es gibt nicht nur die, die zu wenig machen, es gibt auch die, die zu viel machen und elementare Verantwortungen, die sie eigentlich auch haben, dabei unter die Räder kommen. Das gibt es also auch. Ja, und auch Entmutigung. Ich habe einen Ältestenkurs gemacht. Am letzten Samstag hatten wir nach knapp 2 Jahren das letzte Treffen. Es gibt auch Älteste, ja, die so entmutigt sind, die so frustriert sind von ihrem Dienst, dass sie die Brocken hinwerfen. Das gibt's auch. Dass man einfach keine Lust mehr hat, so schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass man einfach nicht mehr, dass jede Motivation verloren hat. Es gibt also viele Gründe, sehr unterschiedlich gelagerte Gründe. Manche sind vermeidbar, viele, aber man muss sie einfach im Blick haben. Sie können alle irgendwie ein Hindernis sein, dass es am Ende so läuft, wie wir das eigentlich in der Schrift finden. Und so eine Themenreihe, wie wir sie jetzt in diesen Tagen machen, die hat natürlich die Absicht, dem entgegenzuwirken. Ne? Und dass also ab Montag hier jeder weiß, wo sein Platz ist und welche Funktion er hat. Da wollen wir mal gucken, ob das geht. Wir wollen jetzt zunächst mal eine kleine Runde drehen durch ein paar Texte. Ich nehme mal an, ihr habt eine Bibel dabei, jedenfalls die Mehrzahl, und wir schauen uns jetzt mal ein paar Verse an. Es geht los im Markus-Evangelium Kapitel 3, Vers 14. Markus-Evangelium Kapitel 3, Vers 14. Und ihr seht schon, also wir werden über die Verse jetzt nicht hier sehr intensiv nachdenken, sondern wir stellen nur 2 Fragen. Über wen ist denn das gesagt? Also wer ist gemeint? Das ist die mittlere Tabellenspalte. Und wir fragen, kann ich was erkennen? mit welcher Bestimmung, mit welcher Berufungsabsicht der Herr mit diesem Menschen arbeitet. Das ist meist nicht so furchtbar kompliziert, aber ihr könnt ja einfach mal dann gucken und das auch mal sagen. Also das muss ich ja nicht alles sagen. Ich lese mal von Vers 13 schon. Und er, der Herr, steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er berief die 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende, zu predigen. So, wer mit welcher Absicht? Die 12, das ist gar nicht so schwer, und sind eigentlich zwei Absichten. Welche?
Bei ihm sein und predigen.
Genau. Also zunächst sollen sie bei Jesus sein. Und ich glaube, das gilt für jede Art von Dienst, dass man zunächst mal bei ihm ist und auf ihn hört und sich bei ihm was abguckt und von ihm lernt. Und dann, wenn das alles passiert ist oder wenn das wenigstens in Ansätzen passiert ist, dann werden sie losgeschickt. Also bei Jesus sein und er will sie dann aussenden. Die 12 Jünger. Wir haben natürlich zunächst mal einen ziemlich abgesteckten Personenkreis. Ne? Und da könnten wir ohne weiteres sagen, geht es ja gar nichts an, waren die 12, die späteren Apostel. Wir gucken mal weiter. Und sind nochmal bei einer sehr individuellen Geschichte, Apostelgeschichte, Kapitel 9. Und die Bibelkenner, die wissen schon, um wen es dort geht. Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 15. Der Herr aber sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Also hier tauchen zwei Namen, also zwei Personen auf, die beide namentlich nicht genannt werden. Der Herr aber sprach zu ihm. Das ist zunächst der Prophet, der eine Botschaft ausrichten soll. Denn dieser, da geht es um Saulus und den späteren Paulus, ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Also, hier haben wir wieder diese, also mit, unmittelbar mit der Berufung, da wird, also der Mann weiß noch nicht mal alles. Und da wird schon verkündigt, den berufe ich mit folgendem Ziel. Er wird meinen Namen dahin und dahin und dahin tragen. Und die Apostelgeschichte erzählt ein bisschen was davon. Er soll den Namen Jesu tragen. Zu Israel, den Nationen und den Königen. Das ist natürlich in der Tat eine ziemlich spezielle Berufung. Ist kein durchschnittlicher Mensch, Paulus. Und hat keine durchschnittliche Mission. Aber was wir durchaus beobachten können, das ist die Absicht, dass Gott einen Menschen erwählt und mit, also er muss auch verstehen, wer Jesus ist. Aber nachdem er das verstanden hat, schickt ihn Jesus mit einer ganz bestimmten Mission los. So, jetzt kommen wir noch zwei andere Texte und wir lesen sie mal. Und jetzt tauchen wir in eine andere Ebene ab. 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Ich lese das mal und jetzt wird es ein bisschen interessanter. Und wir fragen hier, wer ist denn hier gemeint? Und was ist die Mission? 1. Brief des Petrus, Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Ja, müssen wir mal sortieren. An wen geht denn der Text? Also wer ist denn hier überhaupt gemeint mit Ihr aber.
Alle Gläubigen.
Bitte?
Alle Gläubigen.
Alle Gläubigen. Würde ich auch so sagen. Also man könnte vielleicht noch einschränken und sagen, also die Briefempfänger zunächst, ja. Aber es macht durchaus Sinn, den Bogen weiterzuschlagen. Das ist an alle gerichtet, die zu Christus gehören, die auch Bluterkaufte sind. Hat ja so eine interessante Anrede, die also Kapitel 1, Vers 2, die mit dem Blut Christi besprengt sind. Also an die alle. Also es ist eine ganz breite Anrede. So, und was sollen sie denn tun? Was ist die Bestimmung von Vers 9? Er kriegt das mal mit seinen eigenen Worten hin. Also kein Elberfelder Deutsch.
Sie sollen jetzt sehen, was Gott getan hat.
Was Gott getan hat.
Oder wie Gott ist.
Und wie Gott ist. Ihr sollt die Tugenden dessen verkündigen, der euch aus der Finsternis zu seinem Licht berufen hat. Also das heißt, sie sollen erzählen, was für ein gutes Wesen Gott hat. Also Tugenden sind Eigenschaften, die untrennbar mit einer Person verbunden sind. Wir haben gelegentlich Gewohnheiten, die sind noch keine Tugend. Eine Gewohnheit können wir haben, weil sich andere aufregen, wenn wir es nicht machen. Ja, auch innerhalb einer Ehe. Ja. Also wenn ich alles liegen lasse, regt sich meine Frau auf. Deshalb gibt es nur bestimmte Zonen, wo ich das machen kann, zum Beispiel mein Arbeitszimmer. Aber es ist keine Tugend. Ja, sozusagen eine exakte Ordnungsliebe ist nicht unbedingt meine Natur. Aber ich tue es gelegentlich, weil es manchmal stört. Also eine Tugend ist etwas, was ganz und gar mein Wesen ist. Es wird erzählt, also Petrus schreibt, redet davon, wie gut Gott ist. Michael hat vorgestern Abend im Blaukreuz bei uns in Kirchberg einen Abend gehalten, ein Thema, eine Andacht über Eigenschaften Gottes, über ein paar Eigenschaften Gottes aus Psalmen. Das ist ganz genau das, was hier steht. Erzählt, wie Gott ist. Und wie er euch, wie sozusagen, diese guten Eigenschaften Gottes ihn veranlasst haben, euch aus der Finsternis zum Licht zu rufen. Also zu erzählen, wie gut Gott ist, ist immer ein ausreichender Predigtinhalt. Oder Gespräch oder wo auch immer. Und das heißt also, das ist durchaus so eine breite Aufforderung. Redet davon, wer Gott ist. Redet davon. So, ich habe hier nochmal 1. Petrusbrief und wir lesen im gleichen Kapitel ein bisschen weiter hinten ein paar Worte. 1. Petrus 2, 21 bis 23. Denn hierzu seid ihr berufen worden, also wieder diese Anrede, ihr, ne? Also die gleichen Leute, die im Vers 9 schon gemeint waren. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht wieder schmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Also wer gemeint ist, ist hier schon wieder, kann man einfach von vorhin fortsetzen. Das ist eine Botschaft an alle. Aber was ist denn die Bestimmung, die in diesen Versen ausgedrückt wird? Also Vers 21, ne, eine allgemeine. Folgt den Spuren, die Jesus hinterlassen hat. Und jetzt kommen in den Versen 22 und 23 zwei verschiedene Kategorien. Kriegt ihr das auseinander, was in Vers 22 gemeint ist? Also weil welche Spur sollen wir da verfolgen Und Vers 23, welche Spur ist denn da angesprochen? Was ist Vers 23? 22, der erste. Ja, genau. Also es soll sich widerspiegeln in einer Klarheit und Geradlinigkeit der Rede, der Wahrhaftigkeit. Ja, wer gelogen hat, der lüge nicht mehr. Also der keine Sünde getan hat, ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Also einfach ein klares Wesen. Und Vers 23, das ist ein bisschen eine andere Kategorie, der geschmäht, nicht wieder schmähte, der leidend nicht drohte. Worum geht es denn da? Ja, man könnte es sogar noch ein bisschen weiter fassen. Also wie wir in bestimmten Lebensumständen reagieren. Ja, also es tritt an ihn irgendwie, man hat ihn verlacht, verhöhnt. Wie reagiert er? Und es gibt natürlich es gibt unterschiedlichste Varianten, die wo uns irgendwie Widerstand oder Unfreundlichkeit oder was weiß ich begegnet. Und die Botschaft ist, lern von Jesus, wie man darauf reagiert. Lernt es von ihm. So, also ich habe ja geschrieben, diesen Charakter Jesu ausleben, reden wie er, reagieren wie er, vertrauen wie er. So, also das heißt, ich fasse das hier einfach nochmal zusammen, ja, immer, wenn Gott uns in seine Nachfolge ruft, bei jedem einzelnen Menschen, gibt es Erwartungen, die er mit diesem Ruf verbindet, die über meine individuelle Rettung hinausgehen. Er will Geschichte machen. Ich habe hier nochmal einen Satz angefangen. Wie müsste man nach diesen Texten den folgenden Satz fortsetzen? Wenn sich unser Glaube mit der Freude am eigenen Heil erschöpft, dann... Punkt, Punkt, Punkt. Ja, er hat einen Vorschlag, wie wir den Satz fortsetzen können. Na, bitte? Aha. Noch eine Idee? Geht man am Ziel vorbei? Ja, irgendwie in diese Richtung. Ja? Also man verfehlt nicht die Ewigkeit, ja, aber man verfehlt irgendwie die Bestimmung oder einen Teil der Bestimmung, die unser Leben ausmacht. Verfehlen wir einen Teil unserer Berufung, habe ich geschrieben. Unsere Berufung. Und das ist durchaus eine ernsthafte Frage, die sich daraus ableitet. Wie lebe ich denn damit? Was hat Gott für mein Leben? Für eine Absicht? Wie bin ich am dichtesten an seiner Berufung dran? So, ich habe hier einfach mal, wir werden dann noch mal in ein paar Gesprächskreisen über einen Text nachdenken, der das vertieft. Ich habe zunächst mal ein paar Zwischensätze, die ich kurz kommentieren will. Hast du eine Vorstellung, was deine Berufung zur Zeit ist? Also zum ewigen Leben, ja, zum Nachfolge Christi ist jeder berufen. Aber wenn ich die Frage stelle, was stellen würde, was meinst du, was Gott für Absicht jetzt in dieser Zeit, in diesem Jahr, in deinem Lebensstand, in dem du bist, für eine Absicht hat. Ich habe also Carsten, den kenne ich gerade, berufen mit dieser Absicht. Was hättest du für eine Antwort? Es kann auch sein, dass man das gar nicht so scharf benennen kann. Aber wir müssen irgendwie eine Vorstellung haben. Ich habe noch einen kleinen Kommentar unten drunter stehen. Berufen ist das, was üblicherweise jeden Tag irgendwie präsent ist, wofür ich Verantwortung empfinde. Also was mich irgendwie beschäftigt. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, ich habe also mit der Arbeit in der Bibelschule zu tun. Und ich bin nicht jeden Tag dort. Aber es gibt keinen Tag, wo mich das nicht auf irgendeine Weise beschäftigt. Wenn ich bete, wenn ich nachdenke, nachts, wenn ich wach werde, bei Telefonaten und E-Mails, Vorgestern habe ich einen Auftrag unterschrieben über 110.000 Euro. Dann zuckt man doch wieder zusammen und überlegt, und wie wir das gleich mit dem bezahlen. Also, es sind irgendwie Dinge, die einen irgendwie doch immer wieder beschäftigen, wo ich dran denke, wo ich bete, dass Gott Menschen, Umstände, Dinge beeinflusst. Und zur Zeit, ich habe das nochmal noch ein bisschen kommentiert, Berufen können im Lauf des Lebens wechseln. Ich bin mir sogar sicher, dass es immer wieder mal Phasen gibt. Also ich habe dazu geschrieben, Mütter haben nur ein gewisses Zeitfenster, in dem sie sich Kindern widmen. Also ich glaube schon, dass das eine, dass das wirklich auch ein Teil der Berufung, einer Lebensgeschichte sein kann, Kraft und Energie in das Leben von Kindern und in die physische und geistliche Entwicklung von Kindern zu stecken. Das wird nicht ernsthaft honoriert im Staat. Das kann man beklagen. Aber es ist ein unendlich wichtiger Job. Mütter leiden manchmal an ihrer Bedeutungslosigkeit ihres Unternehmens. Dagegen würde ich also gerne immer wieder ein paar Worte sagen wollen, dass sie merken, es hat Sinn und es hat einen unglaublichen Wert. Aber die Phase ist eines Tages vorbei. Und dann kann es durchaus sein, dass andere Aufträge, andere Berufungen dazutreten. Also das wechselt. Und es wechselt auch mit den Fähigkeiten. Also ein 40-Jähriger hat andere Fähigkeiten wie jemand, der 65 ist. Und von daher glaube ich wirklich, das wechselt im Lauf der Zeit. Aber es wird keine Phase geben, wo Gott sagen wird, also mit dem ist jetzt nichts mehr zu anzufangen. Ja, da ist sozusagen totes Holz, es ist Ende der Geschichte. Abgestorben. Und das ist zwischen meine Überzeugung. Ich weiß nicht, ob es einen Bibeltext dazu gibt, aber das ist jedenfalls meine Überzeugung. Ich glaube, es gibt keine echte Glaubensentwicklung, wenn ein Mensch nicht in anderen Menschen dient. Wenn er seinen Glauben nicht lebt, wenn er nicht in einer, sozusagen einer Berufung lebt, die Gott ihm aufgetragen hat. Also das ist wie ein Mensch, also ein Kind, was nie laufen würde. Das lernt man auch nicht laufen. Man lernt das, indem man es tut. Ich habe so einen komischen Satz drunter geschrieben. Ich fahre ab und zu mal nach Norwegen angeln mit ein paar Leuten. Und man, ich weiß nicht, hat von euch schon jemand mal einen Fisch filetiert? Also das sind ganzen Fisch zwei Dinge machen, die man essen kann. Ne? Das ist filetieren. So, und die fallen am Ende ziemlich unterschiedlich aus. Also bei manchen weiß man nicht, wo die Gräte aufhört und der Fisch anfängt. Und ich habe dann, also es gibt im Internet eine Menge Filme, die man angucken kann. Und irgendjemand sagt mal, diesen Satz, filetieren lernt man nur, indem man filetiert. Das heißt, du musst 10 Fische zerschnibbeln, um einen ganzen hinzukriegen. Geht nicht anders. Du musst gucken, hast du das richtige Messer, hast du es richtig in der Hand, ist es scharf genug. Nur indem du es machst, wirst du es hinkriegen. Und ich glaube, das ist im Glauben wirklich ähnlich. Indem wir die Dinge tun, gewinnen wir Profil. Indem wir irgendwo mitmachen, werden wir selber gewiss. Und wenn ich anderen was erzählen will, muss ich mir selber Gedanken machen, wie ist denn das gleich? Wie bringe ich das in Ordnung? Der Erste, der davon profitiert, bin ich üblicherweise selbst. Also das geht nicht anders, als dass man es tut. Und ich habe noch einen Satz hinten stehen. Verlust von Wert des Glaubens und der Glaubensgewissheit. Ich habe den Eindruck, dass wenn Glaube nicht lebt, verliert man selbst den Appetit. Und es erscheint gar nicht mehr so wertvoll und bedeutsam. Aber wer in der Spur unterwegs ist, die Gott ihm aufgetragen hat, der begreift, der versteht immer neu, was das für ein Stand ist, was das für einen Wert darstellt. Und ich glaube, es geht bis hin zur Frage der Glaubensgewissheit, die damit zusammenhängt. Also es ist keine Randfrage, über die wir hier nachdenken. Ich glaube, es ist wirklich eine der christlichen Existenz. Wie bin ich in den Bahnen unterwegs, die Gottes Absicht entsprechen? Und ich finde das ganz toll, wenn junge Leute diese Frage stellen. Also die anfangen, mit Jesus zu leben und ziemlich wach bei der Frage sind, wo kann ich mitmachen? Und wenn eine Gemeinde dem auch einen Raum bietet, wo das passieren kann. So, jetzt werden wir, es gibt also eine Reihe vernünftiger Folgefragen, ja, die sich aus der ganzen Geschichte ableiten. Ich habe jetzt hier auf der Folie, ja, die ich jetzt gerade, ich gehe nochmal kurz zurück. Das bewegt die Frage, was hat es für mich für eine Bedeutung? Ja, was habe ich davon, was habe ich nicht davon? Ich habe hier nochmal das ein bisschen weiter gemacht. Welche Bedeutung hat das für uns? Und welche hat das vielleicht für Gott? Und wir machen das jetzt mal so. Also man kann das auf sehr unterschiedliche Weise beantworten und sehr unterschiedlich herangehen. Und wir machen das jetzt mal so. Ich lese sozusagen mit dem Hintergrund, den wir bis jetzt durchdacht haben, lesen wir dieses Gleichnis, Matthäus 25, das ist das Gleichnis von den anvertrauten Talenten oder Pfunden, wie Luther das wiedergibt. Und wir stellen ein paar spezielle Fragen, die mit unserer Gedankenführung heute zu tun haben. Und zwar diese vier. Die gucken wir mal an. Also wir machen keine Gleichnisauslegung, sondern wir bewegen uns in einer schmalen Bahn. Ich lese die Fragen mal vor, bevor ich den Text lese. Und dann machen wir also mal so ein paar Gesprächsrunden. Also irgendwie drehen es mal ein bisschen zusammen und versuchen mal ein paar Dinge zu regeln und zu entdecken. Also erste Frage, was ist denn der Kern dieses Gleichnisses? Warum? Was ist sozusagen die Erzählabsicht? Warum redet Jesus darüber? Zweite Frage, beobachtet die Textproportionen. Austeilen, arbeiten, abrechnen. Wie ist das Verhältnis? Was kann man daraus für Schlüsse ableiten? Und dann wechseln wir mal die Perspektive. Welche Bedeutung hat die Verwaltung des anvertrauten Besitzes für den Menschen, der das eben aus der Hand gibt? Und die vierte Frage, welche Bedeutung hat der Umgang mit den anvertrauten Gütern für die Knechte? So, ich lese jetzt mal, bevor wir da nachdenken, Matthäus 25, 14 bis 30. Und dann drehen wir einfach mal so ein paar Stühle zusammen und machen so kleine Gesprächsgruppen. Ne? Aber zunächst lese ich mal. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste. Seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit. Und reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch der, die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte und brachte andere 5 Talente und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach: Herr, 2 Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere 2 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der das 1 Talent empfangen hatte und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Und siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das Meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Es ist eine Situation insgesamt, in der man beobachten kann, es gibt einen Herrn, der anvertraut. Wirklich Talente, also in der Kategorie von Talenten, das ist ziemlich großzügig. Aber was man auch merkt, er hat es anvertraut mit einer Absicht. Er rief die Leute herbei, er gab Talente und er reiste außer Landes. Und er vertraut es mit einer bestimmten Absicht an. Und wir beobachten nun, und das ist, glaube ich, wirklich schon so irgendwie der Schwerpunkt des Gleichnisses, es hat viele Facetten, aber wir beobachten nun, was die 3 Leute mit dem machen, was ihnen anvertraut wird und wie das der am Ende, der es ihnen gegeben hat, kommentiert. Und wir gucken jetzt mal ein bisschen hin. Also immer noch die Überschrift, Gott beruft und hat Erwartungen. Und hier sind die 4 Fragen, über die wir ein bisschen nachdenken. So, jetzt sind Sie wieder da. Also, wieder erwacht. 4 Fragen. Es macht natürlich schon Sinn, wenn man bei der ersten anfängt. Aber man muss nicht zwingend sie in der Reihenfolge bearbeiten. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn bestimmte Gruppen auch die 4. bearbeiten können. Damit wir dann auch ein bisschen drüber reden. Ich würde mal sagen, so 10 Minuten, 12 Minuten. Und ich wollte einfach mal nach 10 Minuten, wie es aussieht. Achim fragt gerade, ob man dann noch Bedarf ist nach einer kleinen Pause. Ich meine, man könnte dann auch mal zwischendrin hingehen und sich ein Getränk holen. Wer jetzt also arm dran ist und irgendwie einfach dursten, der kann sich da also auch mal bewegen. Also, ringfrei. Jetzt ist Redezeit und ihr könnt euch in diese Texte vertiefen. Könnt ihr das von allen Ecken aus lesen? Ja, ne? Geht. So, wir haben das, es ist also ein Gleichnis, was wir gelesen haben. Es ist in Wirklichkeit sind es üblicherweise andere Dinge, die Gott Menschen anvertraut. Zeit und eine Botschaft. Ja, also das Wort vom Kreuz, also oft sind es Worte, die Gott Menschen anvertraut. Manchmal ist es in der Tat auch Geld. Und das ist nicht immer nur einfach, damit richtig umzugehen. Ich erlebe das gerade bin immer mit einem Mann in Kontakt, der also ganz normal situiert ist wirtschaftlich und ein Erbe verwalten muss von einer Witwe, die ihm kurz vor ihrem Tod, als sie keine eigenen Kinder hat, und die ihm kurz vor ihrem Tod sozusagen eingesetzt hat zum Erben, es geht um siebenstellige Beträge, die er im Sinne dieser Frau verwalten soll. Und es ist nicht nur einfach, mit viel Geld in der Hand umzugehen, über das man Verfügungsgewalt hat. Also da kommen sehr merkwürdige Ideen hoch in einem Kopf. Da, und ich habe auch den Eindruck, er braucht schon Beratung, um das gut zu machen und keine Dummheiten zu machen mit einer Summe, die völlig außerhalb dessen ist, was er in seinem ganzen Leben verdient hat. So, wir fragen hier, was ist der Kern der ganzen Geschichte? Warum erzählt Jesus das? Was will er damit illustrieren? Und ich mache jetzt keine Befragung hier, Gruppe 1 bis 5 oder so. Erzählt einfach mal was ihr so entdeckt habt. Also aus irgendwelchen Gruppen, ich würde denken, so 2, 3 Antworten, die uns helfen, wo ihr den Eindruck habt, das könnt ihr ungefähr treffen, die würden wir gerne mal anhören. So, Ring frei.
Christsein ist kein Hobby.
Christsein ist kein Hobby. Das ist sozusagen schon ein eleganter Satz. Hier hinten wird gerade ein Sprecher gekürt, oder was?
Wir hatten gesagt, ich war vorher Leidenschaft.
Ja. Nochmal, ja?
Also, was Sie sagen, nochmal wiederholen.
Ja, also Gott fordert Rechenschaft, sagt Wolfgang, ja. Ja?
Und halt macht, dass es um die Beziehung geht, dass man ja vielleicht von dem Herrn ist, also dass nicht so sehr um den Sinn geht, sondern um welche Beziehung ist, ob der vielleicht mal den Herrn gefreut oder halt.
Ja genau, es geht gar nicht so sehr um die absolute Menge, sondern um die Beziehung, ob ein Mensch sozusagen im Sinne seines Herrn unterwegs ist und tätig ist.
Die Treue.
Die Treue, ja. So, was steht hier?
Gott verteilt Gaben und er erwartet Frucht.
Ja, also genau. Also der Herr vertraut sein Eigentum seinen Knechten zur Vermehrung an. Am Ende wird das bewertet. Also, ich meine, auch der Gedanke, ja, den wir hier wirklich sehr deutlich beobachten, dass Gott anvertraut. Wer mal ein bisschen Kirchengeschichte angeschaut hat, sich in der Kirchengeschichte umgeguckt hat, der wird auf eine Beobachtung stoßen, dass es Jahrhunderte gab, in denen es keine wirkliche Missionsarbeit gab. Es gab wirklich große Zeiten, lange Zeiten von Stagnation, wo einfach nichts passiert ist. Und Gott hält es aus. Er hat sein Wort Menschen anvertraut und die machen einfach nichts damit. Oder jedenfalls nicht viel. Und er schickt keine Engel vom Himmel, sondern dann passiert also einfach auch nicht viel. Gott meint es ernst, wenn er Dinge anvertraut. So, das ist die erste Beobachtung. Ja? Der Herr vertraut sein Eigentum, seinen Knechten zur Vermehrung an. Am Ende wird die Geschichte bewertet. Die zweite Beobachtung. Zweitens beobachte die Textproportionen. Austeilen, arbeiten, abrechnen. Wie ist das Verhältnis? Was bedeutet das? Also man kann das einfach nach Versen oder was weiß ich sortieren. Ne? Was war eure Beobachtung?
Austeilen und arbeiten sind 2 bis 3 Verse und abrechnen ist der lange Rest.
Und was kann man daraus von Schluss ziehen?
Na, wir haben gedacht, dass das Austeilen und Arbeiten die Selbstverständlichkeit ist und dann aber das, was man im Hinterkopf haben muss, wie das bewertet wird von ihm.
Ja.
Und darum ist das halt so Wahnsinn, weil der mit den 5 kriegt 5 und der mit den 2 erwirtschaftet 2 und beides wird gleichermaßen von ihm bewertet. Ja. Also deshalb war das so der wichtige Punkt, dass es nicht darauf ankommt, wie viel derjenige bekommt, sondern es kommt halt letztendlich darauf an, was er damit macht.
Ja, Also eindeutig von größeren Bäumen erwartet Gott auch ein paar mehr Früchte. Ne? Aber das hier, die beiden Begriffe, austeilen, arbeiten, nur das sehen wir. Ja, wenn wir also das Leben von Menschen angucken, selbst wenn wir am Grab eines Menschen stehen, sehen wir nicht mehr wie diese beiden Begriffe. Wir können sehen, was er anvertraut gekriegt hat, ja, was ein Mensch an Fähigkeiten und Gaben hatte. Wir können beobachten, wie er damit umgegangen ist. Was wir nicht sehen können, ist, wie bewertet das Gott? Das heißt also, die dritte Dimension auf dieser Rechnung, hier bei diesem Ablauf, das ist eine, die ist uns mit unserem Sinne überhaupt nicht zugänglich. Und ich finde das Interessante an diesem Gleichnis, dass Gott gewissermaßen die Tür aufmacht zu einem Bereich, für den wir überhaupt keine Antenne haben. Und der offenbar mehr Gewicht hat, als wir denken. Ich habe erzählt, ich hatte letzten Samstag so einen Ältestenkurs und ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen. Einer der Männer sagte, ich habe mich entschieden, Zeit und Kraft, der ist Finanzberater eigentlich, aber sagt, meine eigentliche Liebe gehört der Gemeinde. Sagt, entschieden habe ich mich deshalb dazu, weil ich den Eindruck habe, das ist etwas, was bei Gott zählt. Was ich sonst, womit ich mein Geld verdiene, das ist nicht das Eigentliche. Aber ich habe den Eindruck, sagt er, dass ich hier Dinge tue, auf die Gott sehr viel Wert legt. Und die, wenn Gott mal Strich zieht, irgendwie vor ihm Wert haben. Und er hat irgendwie sein Leben darauf ausgerichtet und gesagt, ich will gern Dinge tun, von denen ich jetzt schon weiß, dass sie in Gottes Augen sinnvoll sind. Also das ist ein Mann, der ist vielleicht 5, 6 Jahre jünger wie ich, aber hat sozusagen die wesentlichen kraftvollen Zeiten seines Lebens hat er so gestaltet, dass er sagte, ich will das tun, was vor Gott wert hat. Fand ich sehr bemerkenswert. Also er macht nicht nur was, weil sich kein anderer gefunden hat, sondern weil er darin irgendwie eine Berufung sieht, die Sinn hat. Also 2/3 des Textes drehen sich um die Abrechnung. Sie ist das eigentliche Zielereignis, obwohl sie außerhalb dieses Lebens liegt. Die dritte Frage. Das ist eine ganz andere Perspektive. Welche Bedeutung hat die Verwaltung des anvertrauten Besitzes für den Menschen, der außer Landes reiste? Steht natürlich für Gott, der Menschen Fähigkeiten anvertraut. Wir gucken das an aus der Perspektive, was geht mich das an? Die Frage zielt auf die andere Seite. Was hat Gott davon? Komische Formulierung. Ne? Aber deshalb, ich habe es auch nicht gefragt, was hat Gott davon, weil er auf nichts angewiesen ist. Aber welche Bedeutung hat das für den, der die Dinge aus der Hand gibt? Welche Bedeutung hat es für ihn? Bin ich sehr gespannt, was ihr für Antworten gefunden habt. Dritte Frage. Geht los.
Also blind, ich will mal sagen, blindes Vertrauen.
Also, ja, auch eine Risikobereitschaft. Ne?
Ja, also das sind ja Unsummen, die er
das wirklich viel, ja.
Den Menschen gegeben hat. Und er macht nicht irgendwie mal zwischendurch Zwischenabrechnung oder so, sondern lässt sie wirtschaften.
Ja. Also er geht ein Risiko ein, hängt für seine Existenz etwas davon ab? Nein. Aber was? Warum macht er es?
Also ich habe den Eindruck, es geht ihm auch gar nicht so sehr darum, was dabei rauskommt, sondern es geht eigentlich mehr darum, er will identifizieren, wer treu ist. Und er sagt ja dann auch, für weniges war es ein Treue, für vieles musst du eingesetzt werden. Also er identifiziert im Prinzip die treuen Mitarbeiter, die er an höhere Positionen setzt.
Ja. Ja. Es geht jetzt um Treue im Sinne dessen zu arbeiten, der die Dinge aus der Hand gegeben hat. Ja.
Das heißt, dass er seine Rabe ausgibt.
was in der Gruppe war, wir haben da gar nicht groß drüber nachgedacht, aber dass einfach Geld gegeben wird, aber er scheint ja sein ganzes Geld zu verteilen. Er
vergibt seine Habe, das könnte sein. Ja, dass er alles aus der Hand gibt. Ich sage, das könnte sein. Er gibt seine Habe, dass er wirklich den größten Teil seines Vermögens anvertraut.
Und es geht auch noch um die Freude, die er selber hat und welche Menschen damit reinkommen. Also manche kommen rein und manche nicht.
Ja, es ist so. Ich habe es nochmal geschrieben. Seine Existenz hängt nicht von den Knechten ab. Also Gott, von Gottes, also wir leisten keinerlei Beitrag zu Gottes Existenz. Wir können auch nichts. Gottes Selbstexistenz ist auf gar nichts angewiesen, was ihm irgendjemand anzubieten hat. Aber der wertbewusste Umgang mit seinen Gütern bedeutet ihm sehr viel und er belohnt ihn entsprechend. Also, dass Menschen verstehen, was ist denn für Gott wertvoll? Und sozusagen in diesen Bahnen denken und leben, das hat vor ihnen ein unheimliches Gewicht. Manchmal glaube ich, wir werden das noch merken, ja, aber manchmal denke ich, es hat für ihn wirklich mehr Gewicht, als wir heute denken und abschätzen können. Ein bisschen nachempfinden kann ich das, ich glaube, das geht allen Eltern so, wenn wir beobachten, dass unsere eigenen Kinder bei dem, was wir versucht haben, ihnen zu vermitteln, dass sie das gut übernehmen, gut verwalten, damit sinnvoll arbeiten. Einer meiner Jungs arbeitet bei einer Wochenendbibelschule als Mitarbeiter mit. Das gucke ich mit großem Vergnügen an. Weil ich den Eindruck habe, macht er richtig. Macht er gut. Und ich meine, in dem Sinne, glaube ich, hat Gott sehr viel Freude. Es ist ihm auch ein Vergnügen zu beobachten, wenn Kinder in seinen Bahnen denken und gehen. Wir werden über das Thema Honorieren nochmal sprechen. Das kommt am Sonntag nochmal. Das ist nochmal eine ganz andere Kategorie. So, und jetzt wechseln wir die Perspektive. Vierte Frage, welche Bedeutung hat der Umgang mit den anvertrauten Gütern für die Knechte? Was haben die denn davon? Ich habe gleich mal die Antwort hier geschrieben. Das beschäftigt sie in der Zeit und hat offenbar bedeutende Auswirkungen für die Ewigkeit. Es sind mehrere Dimensionen. Was wir hier auch lesen, ist, er vertraut ihnen, Vers 29, dem jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Also das heißt, Gott vertraut denen, die in seinem Sinn arbeiten, immer mehr an. Das machen wir übrigens ganz genauso. Wenn wir da, wo wir Verantwortung haben, merken, es gibt einen Menschen, der macht also alles, was der sagt, macht er zuverlässig und berechenbar. Ich muss nie nachfragen, also wir haben solche Leute in der Gemeinde, ja, wo man nicht nachfragen muss, hast du das im Blick, dass das auch zur richtigen Zeit fertig ist? Es ist völlig Unsinn, solche Fragen zu stellen, die machen es. Bei solchen Leuten landen üblicherweise immer mehr Aufgaben, weil jeder weiß, wenn der das macht, wenn der nickt, dann meint er das auch und dann macht er das auch. Also das ist ein Prinzip, das kennen wir ganz genauso. Weil wir es schätzen, wenn Menschen zuverlässig sind, wenn sie in Bahnen arbeiten, die irgendwie dem gesamten Unternehmen dienen. Das machen wir doch ganz genauso. Und Gott vertraut also denen, die in seinem Sinne handeln, auch mehr an. Wie immer das auch in Zukunft aussehen wird. Es geht mehr um das Prinzip, als sozusagen um die Details, die wir dann fassen können. Also, das ist der Schwerpunkt dieser ersten Einheit. Gott ruft Menschen und er hat mit ihnen sozusagen Pläne vor, mit jedem von uns, die er sozusagen in seinem großen Projekt an irgendeiner Stelle gebrauchen kann. Er tut alles mit Menschen und er braucht dafür unendlich viele. Manche, die ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit zu sehen wären, sehr viele, die einfach durch ihr Leben, durch ihren Lebenshorizont, in dem sie sich bewegen, in dem sie als Christen leben, tätig sind, andere, die die Gaben, die Gott ihnen anvertraut hat, an bestimmten Stellen einsetzen. Das Feld ist so unterschiedlich. Das kann von keiner Kanzel gesagt werden, was dazu alles gehört. Aber das Prinzip, ja, Gott ruft und hat Erwartungen, die über meine eigene Rettung hinausgehen. Das ist der Schwerpunkt dieses Vormittags und damit kann man denken und leben. Wir haben gedacht, dass wir vielleicht diese Runde heute Vormittag beschließen, indem wir in den Kreisen, in denen wir saßen, uns jetzt einfach noch mal ein bisschen zusammendrehen und sozusagen eine Reihe solcher kleiner Gebetsinseln haben, ja, dass wir noch mal Zeit haben, dass jeder, der das will, auch noch mal kurz beten kann. Und ich schließe dann hier von vorn ab. Herr Jesus Christus, wir haben nur ein einziges Leben. Und es gibt eben nur eine Instanz, vor der wir am Ende stehen. Und wir wollen das nochmal erbitten, dass wir die Lebensgeschichte, die wir haben, so leben, dass sie im Sinne dessen ist, der uns das Leben gab, der uns den Glauben gab und der auch am Ende als Bewerter steht. Wir wollen uns nicht verfehlen, was du dem Leben an Perspektive beigelegt hast. Wir wollen nicht die Jahre verbringen mit Dingen, die wenig Wert haben. Deshalb wollen wir einfach hören, wie du das Leben siehst, wie du das Wertgefüge siehst und beschreibst. Und wir leben halt ein sehr, sehr eigenständiges, individuelles Leben. Und ich möchte einfach bitten, dass du in jede einzelne Lebensgeschichte hineinwirkst, auch mit Klarheit und Berufung handelst. Weil wir schon auch glauben, dass auch Erfüllung und Zufriedenheit damit zusammenhängt, in den Bahnen zu gehen, zu denen du uns berufen hast. Ich will dir danken für die Weisheit und Klarheit deines Wortes. Und wir bitten, dass wir es fassen, aufnehmen, verstehen und auch individuell anwenden können. Amen.
Amen.